Herzlich willkommen beim Ferngespräch. Ich bin der rosarote Panzer und heute ist mir ein besonderes Vergnügen. Ich habe Lukas aus New Hampshire als Gast und es gibt ein Free State Project in New Hampshire. Es gab dazu eine Doku, die ist schon vor einiger Zeit rausgekommen. Die habe ich gesehen und das Ganze ist ein ziemlich interessantes Projekt. Ich kann nur jedem raten, wenn er schon im Vorfeld auf unserer Stufe oder auf meinem Wissensstand sein will, da kann er sich erst die Doku ansehen. Wir verlinken die in der Videobeschreibung. Und darüber hinaus würde ich jetzt gleich am liebsten dich erzählen lassen, was ist das Free State Project in New Hampshire, wie kam es dazu und inwiefern bist du da drin involviert?
Ja, sehr gerne. Wo fangen wir an? Also zuerst kann ich immer ein paar Worte dazu sagen, was das Free State Project eigentlich ist und was es für einen historischen Hintergrund hat. Also es gibt ja in Amerika die Libertäre Partei. Soweit ich weiß, wurde die in den 70er Jahren gegründet. Und es ist ja in Amerika so, dass wenn du eine Wahl gewinnen willst, dass du entweder Demokrat sein musst oder Republikaner und dass du es ansonsten vergessen kannst. Also du kannst versuchen, dann bestimmte Botschaften und das Volk zu bringen und zu popularisieren, aber du wirst keine Wahl gewinnen wirklich. Und das hat dann die Libertäre Partei in den USA dann auch irgendwann gemerkt. Und ja. Das ist ja dann auch heute, wenn man der Libertären Partei in den USA so folgt, dann geht es oft darum, dass sie Spenden brauchen und Freiwillige, um dann diese ganzen finanziellen Mittel und Freiwillige dann brauchen, um sicherzustellen, dass man in jedem Bundesstaat dann wirklich auf dem Wahlzettel steht. Und dafür muss man dann jedes Mal vor jeder großen Wahl Tausende von Unterschriften sammeln. Und das kostet eben extrem viel Zeit, extrem viel Geld, einfach nur, um dann einfach seinen Namen auf dem Wahlzettel dann zu haben, bei einer Präsidentschaftswahl oder bei anderen Wahlen auch. Und wenn du dann besonders viel Energie in so einen Wahlkampf steckst, dann macht das dann am Ende den Unterschied, ob du 1,9% bekommst oder 2,4%. Und dann haben dann Leute, Libertäre in den USA dann auch irgendwann gemerkt, dass es eine total bescheuerte Strategie ist. Also das ist ja total frustrierend, wenn du einfach jedes Mal verlierst und nie über diese kleinen Prozent diese kleinen Erfolge dann hinauskommst. Und dann war dann in den frühen Nullerjahren eine Diskussion zum Thema, ob man sich nicht irgendwo ein Bundesstaat in den USA aussuchen sollte, wo dann idealerweise alle Libertäre dann hinziehen, um dann da ihre Kräfte zu vereinigen. Und es gab dann natürlich viele Kriterien. Es musste eine pro-freiheitliche Kultur herrschen in diesem Bundesstaat. Im Idealfall sollte der Bundesstaat klein sein, damit man dann mit einer relativ kleinen Anzahl von Aktivisten dann auch wirklich was bewegen kann. Die Parlamente in diesem Staat oder die Regierungskammern müssen zugänglich sein, was auch dann mit der Größe des Staates zusammenhängt. Also wenn du 10.000 Leute nach Texas, zum Umzug nach Texas bewegen kannst, dann hast du immer noch nicht viel gewonnen, weil der Bundesstaat so riesig ist, dass du da nichts ausmachst bei der Größe. Ja, das heißt, die Größe des Bundesstaates hat eine Rolle gespielt und dann eben so geografische Faktoren wie hat es eine Anbindung zum Meer und solche Sachen, Landwirtschaft. Mhm. Und dann waren, glaube ich, drei Bundesstaaten in der engeren Auswahl ganz am Ende. Das waren Alaska, Wyoming im Mittleren Westen und dann New Hampshire. Und New Hampshire ist es dann am Ende geworden. Und dann gab es über viele Jahre so eine Absichtserklärung, die man als Libertärer in den USA oder auch in anderen Ländern unterschreiben konnte, wo man dann gesagt hat, hey, sobald die Wahl auf New Hampshire gefallen ist, gebe ich mir selber 5 Jahre, war das, glaube ich, in denen ich dann die Zeit habe, um nach New Hampshire zu ziehen. Und das haben im Endeffekt dann 20.000 Libertäre in den USA unterschrieben. Und dann gab es vor 7, 8 Jahren diesen Moment, wo, und ich weiß nicht mehr, was es ausgelöst hat, aber es gab eine Pressekonferenz hier, wo dann gesagt wurde, ab heute beginnt diese, nehmen wir euch beim Wort, und ab heute beginnen diese 5 Jahre, innerhalb derer ihr nach New Hampshire umziehen sollt. So, und das war, ja.
Von wem ist diese Initiative im ausgegangen? Wer hat das ursprünglich mal gestartet? War das die Libertarian Party?
Das war eine Fraktion darin. Es war ein Aktivist, Jason Sorens, der einen Artikel darüber geschrieben hat und das so angestoßen hat, diese Idee, dass es eine bescheuerte Idee ist, so verstreut in den USA zu agieren, sondern dass man das konzentrieren muss in einem Bundesstaat im Idealfall. Und er hat das angestoßen, aber dann gab es eben viele Leute, die die Idee gut fanden. Und dann war das eine Fraktion in der Partei, die dann das weiterentwickelt hat. Ja. Genau. Und
dass ihr dass dann ein Staat den Zuschlag bekommt, das war auch, wenn ich mich daran noch richtig erinnere, so, es ist ja nicht so gewesen, dass sich diese 20.000 Leute einfach gesammelt haben und dann gesagt haben, wir suchen uns jetzt einen Staat aus, sondern das ging durchaus auch in gegenseitigem Einvernehmen. Also der Gouverneur oder wer das ist, die haben ja auch gewollt, dass die dorthin ziehen, ne?
Ja, in New Hampshire war das so, dass der Gouverneur zu der Zeit dann wirklich dahinter stand und die Idee gut fand. Und in dieser Doku, die wir dann verlinken, ist er, glaube ich, auch gefilmt worden und hat das dann noch mal vor der Kamera gesagt, ich war mit der Idee vertraut, ich fand das super, ja.
Ja, er hat nur nebenbei erwähnt, ich möchte gerne, dass die Leute hierher kommen. Sie müssen sich nicht unbedingt zu sehr in unsere Politik einmischen.
Ah, okay.
Ich meine, sowas in der Art hat er gesagt.
Ja,
okay. Und gut, wann ist es umgesetzt worden im Endeffekt? Wann waren die 5 Jahre rum und wann sind die 20.000 Leute nach New Hampshire gezogen?
Also diese Absichtserklärung, die war ja jahrelang einfach im Internet, die konnte jeder so unterschreiben. Und ich glaube 2016 war dann dieser Moment, und 2016 oder 2018 war dann dieser Moment, wo dann eben offiziell gesagt wurde, hey, ab jetzt geht's los, wir meinen das ernst, wir machen ernst, und jetzt im Idealfall kommen eben diese ganzen Menschen dann nach New Hampshire. Aber ja, das war, vielleicht kann ich noch mal einen Schritt zurückgehen. Das war so auch der Wissensstand, den ich hatte, als ich dann in die USA gezogen bin 2021 und über die Tom Woods Show zum Beispiel hatte ich schon davon gehört, habe das auch immer auf dem Schirm gehabt, auch Jahre nachdem ich davon gehört hatte das erste Mal. Hatte dann aber nie irgendwelche Neuigkeiten aus New Hampshire bekommen, wusste überhaupt nicht, hatte überhaupt kein Gefühl dafür, wie das so vor Ort aussah, wie das aufgebaut war, ob es Erfolge gab, ob es Misserfolge gab. So, ich hatte überhaupt keinen Kontext. Und total durch Zufall bin ich dann eben in den USA gelandet, weil meine Frau von hier aus Neuengland stammt. Und hab dann eben recherchiert, okay, Free State Project, wo treffen sich die Leute, wie kann ich mich da einbringen, wie kann ich da Leute kennenlernen, und ja, so habe ich dann eben auch meinen Weg in die Gemeinschaft da gefunden, und es gibt keine keine Liste, wo dann alle Namen geführt werden, die dann wirklich nach New Hampshire gezogen sind. Und dann wird dann nicht verglichen, okay, wer war auf der ursprünglichen Liste, wer ist jetzt hier. Deswegen ist es schwer zu sagen, wie viele Leute jetzt wirklich aus dem Grund nach New Hampshire gezogen sind. Aber Schätzungen gehen dahin, dass es ungefähr 10.000 bisher sind. Und New Hampshire ist ein sehr kleiner Staat. Es sind hier leben etwas über 1 Million Menschen. Das ist im Prinzip so groß wie, wie Hamburg. Und okay. Ja. Und
aber flächenmäßig ist es ein bisschen größer.
Oh ja. Ja.
Aber da gehen ja aber auch europäische und amerikanische Vorstellungen von Größeneinheiten auseinander.
Mhm. Ja, genau, aber das ist ungefähr die Größe von New Hampshire. Und genau, das ist die Zahl, die so intern gerne genannt wird, dass es ungefähr 10.000 sind. New Hampshire zieht eben auch andere Leute an. Das sind dann gar nicht unbedingt Leute, die von diesem Free State Project überhaupt wissen. Wir haben jetzt zum Beispiel eine Familie kennengelernt vor einigen Wochen, die aus Massachusetts kam. Und Massachusetts ist so sehr blau als Bundesstaat und hat in vielen Bereichen, also nicht nur bei Steuern, nicht nur beim Waffenrecht, sondern auch so im Bereich Gesundheit, so Tendenzen, die man schon totalitär nennen muss. Mhm. Also wie man das bei vielen blauen Bundesstaaten öfter sieht. Und die sind dann einfach bewusst nach New Hampshire gezogen, weil die New Hampshire eben mit dem genauen Gegenteil in Verbindung gebracht haben, wussten aber überhaupt nicht von dem Free State Project. Und das können wir ja jetzt mal nehmen, um über die Erfolge von New Hampshire bisher oder von dem Free State Project bisher zu reden. Weil wenn es keine Erfolge gegeben hätte, hätte diese Familie, von der ich gerade gesprochen habe, diese Entscheidung ja nie getroffen. Also selbst für Menschen hier in der Umgebung oder in den USA, die überhaupt nichts mit der Libertären Partei oder so zu tun haben, ist das schon so auf dem Schirm, dass New Hampshire in dieser Ecke des Landes so der freieste Bundesstaat ist. Und das Cato Institute, das ist ja eine libertäre Denkfabrik in den USA ist, gibt auch jedes Jahr seit, glaube ich, 20 Jahren so einen Freiheitsindex für alle Staaten in den USA heraus. Und das habe ich eben noch mal nachgeschaut. Seit 5 Jahren ist New Hampshire eben auf Platz 1 und seit 5 Jahren wächst der Vorsprung, den die vor der Nummer 2 haben, Florida, auch immer weiter an. Also nicht nur ist New Hampshire der freieste Staat in den USA, sondern ja, der Vorsprung zu den Staaten, die danach kommen, Florida, South Dakota, Nevada, Arizona, wächst auch immer weiter an. Also zumindest ist er in den letzten 5 Jahren immer weiter angewachsen.
Ist es jetzt, kommt das schon größtenteils nur noch durch das Free State Project? Weil, lieber New Hampshire war ja, soweit ich weiß, auch vorher schon tendenziell libertär. Ich habe auch schon mal mit jemandem aus New Hampshire gesprochen, hat gesagt, in New Hampshire gibt es keine Einkommenssteuer. Ist das richtig? Mhm. Geil.
Ja, es ist ja, in Amerika ist es ja so, dass auf Bundesebene bestimmte Sachen verabschiedet werden, die dann für alle Bundesstaaten gelten. Und eine Sache ist dann, eine Sache ist dann zum Beispiel die Höhe von Kapitalertragssteuern oder Einkommensteuern. Und Bundesstaaten müssen sich ja darüber hinaus dann noch finanzieren und die Schulen finanzieren zum Beispiel und können dann selbst entscheiden, wie die das finanzieren wollen. Und da gibt es dann in der Regel 4 große Einkommensquellen für Bundesstaaten. Es gibt Einkommensteuer und das wäre dann was so auf der Einkommensteuer des des Bundes noch draufgerechnet werden muss. Also wenn der Bund, was weiß ich, 20% hat, dann kann der Bundesstaat da noch 1% draufsetzen und so würde sich dann der Bundesstaat finanzieren, in dem du lebst. Also Einkommensteuer, Kapitalertragsteuer, Mehrwertsteuer und Grundsteuer. Und in New Hampshire gibt es nur die Grundsteuer. Also von diesen vier Kategorien gibt es in New Hampshire nur eine. Und deswegen, ja, wenn du dir das in den verschiedenen Bundesstaaten hier angucken würdest, dann würdest du feststellen, dass die Steuerlast in New Hampshire am niedrigsten ist. Das heißt aber nicht, dass es gar keine Kapitalertragsteuer oder gar keine Einkommensteuer gibt. Die müssen die Leute da schon bezahlen, aber es ist dann nur die vom Bund.
Okay.
Ja. Ja, aber du hast gerade gefragt, was die Tatsache, dass New Hampshire der freieste Bundesstaat nach dem Cato Institute ist, mit dem Free State Project zu tun hat. Und ich würde sagen, ziemlich viel, weil die Leute, die hier als Free Stater hinziehen, eben versuchen, in diese Parlamente zu kommen. Und so wie das in New Hampshire strukturiert ist, ist es auch relativ einfach, als State Representative, dann gewählt zu werden, weil es in diesem Bundesstaat, der gut 1 Million Menschen hat, in der einen Kammer, wo eben Gesetze vorgeschlagen werden, Kongress, könnte man sagen, von New Hampshire, da gibt es 400 Posten. Das heißt, dass in diesem kleinen Bundesstaat du das nochmal 400 Mal unterteilen kannst und dann musst du in diesen ganz kleinen Ortschaften dann gewählt werden, um dann State Rep zu sein und Gesetze vorschlagen zu können. Und viele Free Stater, die hier eben idealistisch sind, Aktivisten sind, hier hinziehen, speziell für das Free State Project, die lassen sich dann eben aufstellen, fast ausschließlich als Republikaner. Und in New Hampshire ist es so, dass es tendenziell eher republikanisch ist, aber das ist so auf der, dass es schwanken kann. Jetzt gerade ist es so, dass der Gouverneur Republikaner ist. Im Senat ist es, glaube ich, zweigeteilt, also 50-50. Und in dem Kongress gibt es eine ganz knappe Mehrheit von Republikanern. Und die Mehrzahl der Republikaner sind aber schon Freestater. Also okay. In der herrschenden Partei haben die Libertären quasi schon sehr viel zu sagen. Und das ist einzigartig in den USA. Also das gibt es in anderen Bundesstaaten überhaupt nicht. Da gibt es dann teilweise Republikaner, die so in die Richtung gehen. Thomas Massey zum Beispiel ist ein super Kongressabgeordneter aus Kentucky. Sowas wie Ron Paul eben. Aber hier in New Hampshire ticken jetzt schon mehr als die Hälfte der Republikaner, die gewählt wurden, in den Kongress. So, und das ist auf jeden Fall einzigartig. Und ich glaube, da kommt sehr viel von diesem, von den Erfolgen eben her, dass das eben schon geschafft wurde.
Ich habe von den, man muss sich ja da zur Wahl stellen, wie du gerade gesagt hast. Ich habe von den Wahlspots auch mehrere gesehen, fand ich schon allein ideentechnisch relativ interessant. Was ich mit Abstand am lustigsten fand, war der Spot von Jeremy Kaufmann. Naja. Den habe ich damals tatsächlich genommen und ins Deutsche übersetzt. Also ich habe den einfach synchron gesprochen. Wie er sich so ein Dinosaurierkostüm angezogen hat und gesagt hat, I want to become a lizard person. Ich möchte einfach von euch gewählt werden und alle Versprechen brechen, so wie man sich das bei einem Politiker vorstellt. Absolut großartige Show.
Ja. Hast du den Clip gesehen, wo er gesagt hat, das Problem mit dem industriellen Komplex nicht ist, dass er existiert, sondern dass er nicht vielfältig, nicht bunt genug ist. Das wäre das Problem mit dem.
Ja, doch, den habe ich auch gesehen. Ja.
Ich kann dir den Link schicken, dann können wir das ja auch in die Beschreibung packen. Der ist nämlich noch besser als der, wo er sich als Eidechse verkleidet hat.
Es ist schon ein bisschen länger her und da habe ich nicht selber dazu geschnitten, deswegen habe ich den nicht mehr so genau im Kopf. Aber ja, ich, also Jeremy Kaufman, ich folge ihm auch auf Twitter, großartiger Mann. Mhm. Okay, also die Erfolge von den Free State Project sind auch noch relativ stark. Jetzt eine konkrete Frage dazu, weil einerseits war schon mal jemand aus New Hampshire bei uns auf dem Discord und hat uns ein paar Sachen darüber erzählt. Und zum Zweiten ist auch in dieser Doku Ding mit Sezession angesprochen worden. Und da sind sich die Free State Projects aber gar nicht so einig. Also ich meine, ich kann es auch verstehen, mal abgesehen davon, dass ich kein Amerikaner bin und mir das ja prinzipiell egal sein kann. Aber da sind manche Leute doch sehr, sehr empört darüber, dass sie dann die Vorstellung haben, New Hampshire soll ein eigenständiger Staat werden, aus den Vereinigten Staaten von Amerika austreten und die hätten dann einen Stern weniger auf ihrer Flagge oder sowas. Wie ist da so die vorherrschende Meinung oder vielleicht auch deine persönliche?
Mhm. Das ist erstmal kein integraler Teil von der Mission an sich. Also zumindest nicht so, wie die ursprünglich formuliert wurde. Da geht es nämlich einfach nur darum, eben eine Strategie zu entwickeln, die es einem dann ermöglicht, Freiheit in unserer Lebenszeit zu erreichen. Und das, das ist der Slogan vom Free State Project, Freedom in our Lifetime. Und wie am Anfang gesagt, wenn du in Florida lebst und Teil der Libertären Partei bist und dich komplett, dich richtig reinhängst und mit Leuten auf der Straße über deine Ideale redest und dann einfach am Wahltag die Frage ist, okay, bekommen wir 1,8% oder 2,3%? Das ist doch eine total bescheuerte Strategie.
Ja.
Und das ist der Hintergrund und das Ziel ist dann eben eine Strategie zu haben, die es einem ermöglicht, nicht in 100 Jahren, sondern in unserer Lebenszeit eben Freiheit, eine freiheitliche Gesellschaft aufzubauen. Und da geht es in erster Linie, oder da geht es erstmal gar nicht um Sezession. Mhm. So, aber natürlich ist es ein Thema, wenn man sich den Zustand der USA anguckt und die Staatsverschuldung und das Empire. Und all diese Sachen, dann ist das schon ein Thema, was man diskutieren kann. Wir haben hier ein Gemeindezentrum vom Free State Project vor Ort und da werden auch oft Debatten dann abgehalten, wo man dann zwei Leute einlädt mit unterschiedlichen Meinungen. Beide tragen eben ihre Position vor und dann gibt es so ein Hin und Her. Und am Ende lässt man dann das Publikum entscheiden, wer gewonnen hat. Oder vergleicht das mit, man lässt das Publikum vorher abstimmen, so auf wessen Seite die sind. Und nach der Debatte dann nochmal. Und je nachdem, in wessen Richtung das gegangen ist, der hat dann gewonnen. Mhm. Und eine Debatte, die ich persönlich gesehen habe, war zum Thema Sezession. Und wir saßen dann eben da, oder ich saß da, und habe demjenigen zugehört, der gegen die Sezession war und fand seine Argumente sehr, sehr schwach, schlecht, nicht gut vorgetragen. Und so zum Ende der Diskussion hat er dann uns als Publikum wissen lassen, dass er quasi nur zugestimmt hat, damit wir jemanden haben, der gegen Sezession war, weil die einfach keinen finden konnten.
Okay, krass.
Und dann saßen wir eben bis zu dem Zeitpunkt dann da und haben uns so gefragt, ja, hat er sich schlecht vorbereitet? Warum sind die Argumente so schlecht? Und es lag einfach daran, weil die niemanden gefunden haben. Also in der rein theoretisch finde ich, macht das absolut Sinn, einfach weil, wenn du dir die Geschichte der USA anguckst, dann ist das Land jetzt fast 250 Jahre alt, sind natürlich sehr gut gestartet und selbst heute, seit 250 Jahre später, profitieren wir immer noch von diesen Institutionen, die eben freie Rede schützen, die eben dafür sorgen, dass im Vergleich zu anderen Regionen in der Welt es immer noch ein sehr freies reiches Landes. Aber es ist eben auch so, dass diese Verfassung, die ja erstmal nicht perfekt war, dann eben über die Jahre und vor allem in den letzten 100 Jahren dann immer weiter korrumpiert wurde und auch auf eine Weise über den obersten Gerichtshof korrumpiert wurde, dass man das kaum rückgängig machen kann. So, und dann kann man dann eben sagen, ja, okay, aber wir versuchen es trotzdem, uns innerhalb dieses Konstrukts dann, innerhalb dieses Konstrukts dann eine freie Gesellschaft aufzubauen, aber das ist schwierig. Mhm. Also viel leichter wäre das, wenn du einen Schnitt machen würdest und wenn es in den USA die so eine Übereinstimmung geben würde bei der Frage, ob man noch zusammen unter einem Dach leben will. Also Kalifornien zum Beispiel will in eine ganz andere Richtung als Florida. So, und das ist einfach, das sollte eine Frage sein, die man diskutieren darf. Und ob man eben sich das weiter antut, ob man weiter sich um diesen Posten des Präsidenten alle 4 Jahre kloppen will und dann sauer sein will, wenn man verliert und dann zwingen einem die anderen den eigenen Lebensentwurf auf und da muss man immer 4 Jahre warten, bevor man den anderen wieder auf den Senkel gehen kann. Das ist ein total bescheuertes, ich würde sagen, dass es eine ziemlich bescheuerte Art des Zusammenlebens ist. Und
Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, sie ist inzwischen einfach überholt. Mhm. Also vielleicht hat man das früher gebraucht. Inzwischen halte ich es irgendwie für ein bisschen, ja, gut. Ich meine, ich bin ja jemand, der auch Sezession propagiert. Ich bin ja derjenige, der sagt, wenn ihr auf eure Art und Weise leben sollt, macht euer Ding und lasst mich mein Ding machen. Hauptsache, ich muss nicht bei euch teilnehmen.
Genau.
Ein anderes Thema, was mir noch ganz, ganz wichtig ist, was in der Doku ebenfalls stark in den Vordergrund gerückt wird und was ich total spannend finde, ist, in New Hampshire unter den Free State-Leuten kann man nicht nur sehr, sehr viel mit Bitcoin bezahlen, sondern es wurden auch Goldscheine einlaminiert, was ebenfalls als Zahlung funktioniert. Magst du mir darüber auch nochmal wissen, was erzählen?
Jetzt habe ich natürlich mein Portemonnaie nicht hier am Schreibtisch, aber ich habe Goldbags heißen die Scheine, die du meinst, ja. Also die die kleinste Einheit enthält 1/1000stel einer Unze Gold und ist dann dementsprechend auch bepreist. Also das ist dann so eine Parallelwährung, die dann vor allem von Free State benutzt wird und die dann echtes Gold enthält. Das heißt, kein Gegenstück ist zu der Papiergeldwährung des Staates, sondern die dann eben wirklich etwas enthält, was Wert hat. Und das ist als Währung bei Freestatern beliebt. Also es gibt hier ein Hotel, das von Freestatern betrieben wird, und da könntest du dann zum Beispiel damit bezahlen. Es gibt andere Geschäfte, die das mittlerweile akzeptieren. Ich habe letztens gelesen, dass ein, ich glaube, Physiotherapeut die akzeptiert.
Und Bitcoin genauso?
Ja, es gibt hier viele Krypto-Treffen, eine große Gemeinde zu dem Thema. Mir ist einer bekannt, Joel heißt er, der lebt seit 2015 ausschließlich von Krypto, also kümmert sich gar nicht mehr mit Fiat, hat einfach diese Abhängigkeit dann hinter sich gelassen, was glaube ich teilweise ziemlich kompliziert ist, weil er dann eben auch kein traditionelles Bankkonto haben kann, aber es gibt ja mittlerweile viele Anbieter von oder viele Firmen in diesem Kosmos, die es dir dann zum Beispiel erlauben, im Supermarkt mit Krypto zu bezahlen, indem du dann einfach Geschenkkarten mit Krypto bezahlst und dann bezahlst du dann in jedem Geschäft eben mit dieser Geschenkkarte und dann nicht mehr mit Dollar. Das geht zum Beispiel bei Home Depot, bei dieser amerikanischen Version von Obi oder Praktika. Mhm. Also da funktioniert das, wenn ich ins Restaurant oder ins Kino gehe, dann kann ich teilweise so bezahlen, indem ich dann Bitcoin nehme und das in so eine Geschenkkarte umwandle und dann damit bezahle. Aber es ist kompliziert. Also ich mache das als jemand, der Bitcoin hat, auch teilweise. Aber bei mir ist es eher eine Spielerei und bei ihm ist es ein Lebensentwurf. Mhm. Und ja, also in dieser Krypto-Gemeinde in New Hampshire bin ich nur so am Rand involviert. Da gibt es viele Leute, die da sehr leidenschaftlich sind bei dem Thema.
Also da Deutsche 21 Community da ja nicht allzu klein ist, vielleicht ist da für den einen oder anderen mal was dabei und sei es nur, dass man Urlaub in New Hampshire machen möchte. Ne? Gibt es das Porkfest gibt es in New Hampshire und ansonsten gibt es noch darüber hinaus irgendwie eine gute Anlaufstelle, wo man sich jetzt informieren kann darüber hinaus?
Danke, dass du Porkfest erwähnst. Das wollte ich nämlich auch noch ansprechen. Also ich wollte auf Dinge zu sprechen kommen, die ich persönlich hier mache oder tue, um mich selber einzubringen, um selber die Mission so voranzubringen. Und eine Sache, die ich mache, ist, dass ich Deutschen die Teilnahme am Porkfest ans Herz lege. Und ich habe für verschiedene Webseiten vor einigen Monaten Artikel geschrieben und daneben genau das gesagt, Porkfest als Veranstaltung vorgestellt und dann gesagt, dass es eine enorm große Hürde ist, als Europäer oder Deutscher dann an der Veranstaltung teilzunehmen, einfach weil das in Amerika ist, da muss man erstmal dahin fliegen. Okay, dann ist die Frage, wie kommt man vom Flughafen zum Zeltplatz und wie bezahle ich die Tickets und alle diese Fragen und wo komme ich unter? Und ich wollte dann eben derjenige sein, der auch da sein wird, der hier wohnt und der dann bei der Organisation hilft. Und das ist auch ein Artikel, den wir dann nachher verlinken können. Mhm, aber ja. Genau, im Anschluss an den Artikel haben sich einige gefunden, die dann tatsächlich kommen werden, die Tickets mit mir gekauft haben. Wir haben dann mehrere Videokonferenzen, so wie die hier, gehabt mit dieser Gruppe von Interessenten.
Wann ist das überhaupt?
In der dritten Juniwoche.
In der dritten Juniwoche, okay. Haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Das muss ich mir auch mal unbedingt überlegen.
Ja, also wie gesagt, ich bin seit 2021 hier und habe dann 2022 von einem Deutschen gehört, der nach Porkfest gekommen ist und habe mich mit ihm getroffen, der kommt aus Würzburg. Und er war zu dem Zeitpunkt der einzige Deutsche, der dann wirklich fürs Porkfest angereist ist. 2023, also letztes Jahr, hat er dann einen zweiten Libertären aus Deutschland mitgebracht, aus Dresden. Und dann habe ich mir eben gedacht, okay, wenn das sowieso schon einen Pfad aufnimmt, dann kann ich auch was dazu beitragen, dass es jetzt mehr werden. Und habe eben diese Artikel geschrieben, unter anderem für Eigentümlich frei. Und dann eben gesagt, hey, das ist meine Handynummer, das ist unsere Gruppe auf Signal. Kommt vorbei, wenn ihr Interesse habt. Ich helfe euch bei allem, bei allen Aspekten der Organisation. Wenn es sein muss, holen wir euch vom Flughafen ab und fahren euch da zum Zeltplatz. Aber das ist so die Idee gewesen. Und neben den beiden, die jetzt letztes Jahr schon da waren, haben sich nur drei andere gefunden, die jetzt auch anreisen. Eine davon ist Filmemacherin. Also da können wir am Ende dann noch einen Film über Porkfest, also einen Kurzfilm über Porkfest dann veröffentlichen. Und die Gruppe ist aber auch noch offen. Also Auf Discord habe ich ja schon teilweise Werbung dafür gemacht. Und ja, Tickets gibt es noch. Den Zeltplatz, den man da zusätzlich bezahlen muss, den haben wir auch schon organisiert, ist auch schon bezahlt. Und je nachdem, wie viele Leute dann am Ende noch dazukommen, oder je mehr Leute dazukommen, desto weniger wird es ja für den Einzelnen dann kosten. Also ich glaube, das Ticket kostet zum jetzigen Zeitpunkt $100 oder so, was ja nicht besonders viel ist für eine Woche, die man dann auf dem Zeltplatz ist oder auf dieser Konferenz ist. Und dann nochmal ungefähr $80 für den Zeltplatz. Aber wie gesagt, wir haben jetzt 6 Leute, die auf jeden Fall kommen, die alle schon gebucht haben. Und dann haben wir schon unser Little Germany auf dem Zeltplatz. Und ja, also wenn jemand hier zuhört und da auch Interesse hat, dann, wie gesagt, schaut euch den Artikel an, den wir verlinken, und meldet euch bei mir.
Jawohl, klasse. Ich hätte jetzt eigentlich noch 1000 Fragen, aber ich will hier irgendwie keine 2-3 Stunden Interview draus machen, sondern außerdem sollen sich die Leute durchaus ein bisschen eigenständig informieren. Hast du noch irgendwas anderes, was war unbedingt ansprechen sollte? Was ist noch wichtig zu beachten? Was müssen Deutsche über New Hampshire wissen und über das Free State Project?
Ich glaube, das Wichtigste ist einfach, die Erfolge, die bisherigen Erfolge hervorzuheben. Und das haben wir ja teilweise gemacht. Ich hatte noch andere Notizen hier.
Weil das eben ist schon ein bahnbrechender Erfolg zu sagen, wir sind mit weitem Abstand das erfolgreichste Bundesland, was wirtschaftliche Freiheit angeht. Das ist ja Wahnsinn.
Aber, nicht nur wirtschaftlich. Ne? Also wenn dieser Freiheitsindex erstellt wird, dann geht es eben teilweise um wirtschaftliche Freiheit, teilweise um persönliche Freiheit. Mhm, aber ja, aber wirtschaftliche Freiheit ist natürlich ein großer Teil davon, ja. Ja. Und das war eben ein Puzzleteil, das ich so, als ich noch in Deutschland gelebt habe und mir teilweise amerikanische Podcasts und so angehört habe, das ich gar nicht hatte, weil wenig Information so nach Deutschland gekommen ist in der Hinsicht, was passiert in New Hampshire, ist aus diesem Projekt irgendwas geworden. Und ja, es gibt einem einfach, wenn man hier lebt, ein großes Maß an Hoffnung, würde ich sagen, weil du eben eine Strategie vor dir hast, die wirklich funktionieren kann.
Ja.
So, und die wirklich, wo du dann nicht mehr mit der Libertären Partei 50% in dem Bundesstaat erzielen musst, wozu es nie kommen wird. Und hier in New Hampshire hast du eben so einen Mikrokosmos, wo du dich einfach als Republikaner aufstellen lassen kannst, wo du gewinnen, wo die Hürde relativ gering ist, um dann wirklich in das Parlament einzuziehen und wo du dann wirklich was verändern kannst. Also jetzt, es gibt Institutionen hier, die man unterstützen kann und die einem so einen Einblick in diese politische Arena geben. Und jetzt in den letzten Wochen zum Beispiel gab es Gesetzesvorschläge, die immer noch diskutiert werden, aber die eben von Free Statern vorgebracht wurden. Und einer war zum Beispiel, dass man als Bundesstaat New Hampshire jede Kooperation mit der CDC, also der Gesundheitsbehörde des Bundes und der WHO untersagt. Also das ist keine Richtlinien dieser Institution geben darf, die dann auch geltend sind in New Hampshire. Mhm. Was ja vor allem bei der WHO sehr aktuell und notwendig ist, weil die eben an diesen globalen Abkommen arbeiten. Hm. Und eine andere Sache ist, dass New Hampshire eines der ersten Bundesstaaten oder der erste Bundesstaat war, der das geführt hat, was man Education Freedom Accounts nennt. Das sind dann, das betrifft dann Leute, die ihre Kinder entweder in Privatschulen schicken oder ihre Kinder direkt zu Hause erziehen. Und in beiden Szenarien ist es ja so, dass du die staatliche Schule nicht in nicht mehr in Anspruch nimmst, dass du aber oder die du ja trotzdem bezahlen musst. Das ist ja in Deutschland so, das ist viel in amerikanischen Bundesstaaten so. Und dann haben einfach hier Freestater gesagt, warum ist das eigentlich so? Also ich bezahle meine Steuern, hauptsächlich wird davon auf lokaler Ebene die Schule finanziert. Ich habe Kinder im schulfähigen Alter, schicke die aber bewusst nicht dahin, sondern bezahle eine Privatschule und ich muss dann quasi beide Institutionen unterstützen. Das ist sehr ungerecht.
Ja.
Und New Hampshire war der erste Bundesstaat, der dann gesagt hat, ja, das stimmt. Und durch diese Education Freedom Accounts bekommst du dann als Familie, die die Kinder zu Hause erzieht oder eben in Privatschulen steckt, einen Teil von diesen Steuergeldern zurück. Was ein super Erfolg ist. Also wenn du jetzt zum Beispiel in Vermont oder Massachusetts oder Maine, in einem dieser Staaten, die an New Hampshire grenzen, lebst und deine Kinder zu Hause erziehst, dann bezahlst du eben über deine Steuern die lokale Schule, nutzt die aber gar nicht. Und wenn du einfach über die Grenze zu New Hampshire ziehst, dann bekommt die durchschnittliche Familie pro Jahr $5,000 zurück an Steuern, weil sie eben diese Entscheidung getroffen haben. Und das ist wie das Beispiel von der Familie, die ich eben genannt habe. Das zieht dann wieder neue Familien nach New Hampshire. Einfach die Tatsache, dass sie dann eine geringere Steuerlast haben, ohne dass sie vom Free State Project überhaupt wissen müssen. Vielleicht wissen die es, wer dann hinter diesen politischen Erfolgen steckt, aber vielleicht wissen die es auch nicht. Vielleicht ist es einfach eine normale Homeschooling-Familie, die aus einem irgendeinem anderen Bundesstaat dann aus dem Grund nach New Hampshire zieht, ohne zu wissen, warum das Gesetz jetzt so ist. Und ein anderes Gesetz, was jetzt in den nächsten Monaten ansteht und hoffentlich dann auch unterzeichnet wird, ist, dass es hier niemals eine digitale Zentralbankwährung geben darf. Und solche Sachen, die sind einfach hier in greifbarer Nähe.
Ja.
Und, in Deutschland muss man ja auf Bundesebene dann zusehen, dass dann irgendeine Partei, die dagegen ist, 50% bekommt.
Ja.
Und das ist ja wieder total, da fühlt man sich ja wieder total machtlos und frustriert und sauer, weil das so weit von einem weg ist, dass man darauf überhaupt keinen Einfluss haben kann. Und hier ist es relativ leicht, dadurch, dass es so dezentralisiert ist, dann wirklich darauf Einfluss zu nehmen. Also ich weiß nicht, wie viel Zeit wir bei dem Thema noch verbringen wollen, aber das ist so das, was ich gerne vermitteln würde, dass es hier wirklich, dass Veränderungen greifbar sind, dadurch, dass es das Free State Project gibt, dadurch, dass es so ein kleiner Bundesstaat ist, dadurch, dass es so viele Abgeordnete im Kongress gibt und dass die Hürde für Libertäre da reinzukommen so gering ist. Und ja, das macht mich, das begeistert mich auch. Und
siehst du es auch so ein bisschen als Erfolgskonzept, was sich noch auf andere Staaten ausweiten könnte? Oder denkst du mir, das ist so ein, wir machen hier das, worauf wir Lust haben. Wenn ihr wollt, dürft ihr euch uns anschließen. Aber wir haben jetzt, also weißt du, was ich meine, dass, ob das als Erfolgsmodell sich, und sei es auf Nachbarstaaten wie Vermont und Maine oder weiter, dass es sich ausbreitet?
Also innerhalb der USA ist es, glaube ich, eine einzigartige Lösung. Und da würde man sich in den Fuß schießen, wenn man jetzt in New Hampshire 2.0 irgendwo gründen würde. Aber in anderen Ecken der Welt kann ich mir das schon vorstellen. Also es ist ja leider doch überraschend schwierig und komplex als Europäer legal in die USA einzuwandern. Da habe ich mich eben auch mit befasst und die Hürden dafür sind überraschend hoch. was ich so nicht erwartet hätte. Und wir wollen natürlich trotzdem Europäer über dieses Projekt aufklären. Und wenn jemand Lust hat, sich das mal anzuschauen, dann wollen wir das natürlich auch anbieten. Also ein Teil davon ist ja meine Idee, dann so ein Little Germany bei Porkfest dann aufzumachen. Und ja, aber für alle, für die dann diese Hürden zu hoch sind, macht es, glaube ich, schon Sinn, sich über so eine Strategie Gedanken zu machen, weil ich weiß es ja nur sehr gut, dass aus meinen Jahren in Deutschland, das ist dann einfach, du fühlst dich so machtlos, du bist einfach alleine, selbst wenn du in einer großen Stadt in Deutschland lebst, ist die Gemeinde von Leuten, die so denken wie du, so gering. Dementsprechend ist auch die Verbindung, die du zu diesen Leuten hast, dann oft sehr sporadisch, und das hat einfach nicht so einen Gemeinschaftscharakter, und es gibt ja auch keine wirklichen Erfolge, auf die man, keine großen Erfolge, auf die man verweisen kann. Zumindest keine politischen Erfolge. Natürlich gibt es eine Freiheitsbewegung, natürlich gibt es Gruppierungen, die über die Jahre stark gewachsen sind, und natürlich sind wir in einer besseren Situation in der Hinsicht als vor 10 Jahren. Das will ich nicht in Frage stellen. Aber es ist ja dann eben doch so, dass man einfach allein auf weiter Flur ist. Also ich habe ja auch mit dem Dresdner Libertären letztes Jahr, als er für Porkfest hier war, geredet, und der hat mir dann von diesen ganzen sächsischen Bewegungen erzählt, die teilweise freiheitliche Strömungen haben, aber wo dann doch die Anzahl von Leuten, die dann sich als Libertär bezeichnen würden und die österreichische Schule der Nationalökonomie kennen und so ein freiheitliches, ein widerspruchsfreies, freiheitliches Weltbild haben. Die Anzahl der Leute ist so gering, dass man dann jedes Mal wieder feststellt, hey, das ist dann vielleicht doch nicht die Institution, wo ich mich einbringen will. Und ja. Ich glaube, da würde man schon sehr davon profitieren, wenn man sowas Ähnliches in Deutschland auch ausrufen würde. Oder gleich auf europäischer Ebene. Ich weiß nicht, welcher Bundesstaat in Deutschland oder welches Land in Europa dafür dann ein Kandidat wäre, aber als Strategie, glaube ich, ist es schon sehr attraktiv, weil die Hürden auch zum Aktivismus viel geringer sind. Also als ich in Berlin gewohnt habe, da bin ich teilweise zu liberalen Veranstaltungen gegangen, zum High Club. Aber viel, viel mehr konnte man eben dadurch auch nicht machen, weil diese Gemeinde so klein ist. Und hier ist es eben so, dass wenn du nur eine Idee hast, wie man sich einbringen könnte, dann hast du direkt 15 Leute, die dann auf dich zukommen und sagen, hey, Gedanken in die Richtung habe ich mir auch schon gemacht, lass uns doch das und das machen. Und ich habe auch in den letzten 6 Monaten persönlich hier den Mises Club in New Hampshire gegründet. Und das hätte ich in Berlin auch nicht machen können, weil das einfach eine Parallelinstitution zu dem Higher Club gewesen wäre. Und da hätte ich genau das gleiche Publikum gehabt. Und du hast einfach nicht, es gibt einfach keine Gemeinde, die groß genug wäre, um all diese Ideen zu unterstützen. Und das ist eben anders, wenn du das so geografisch konzentrierst. Da hast du dann alle Leute, die genauso denken, um dich herum. Du hast größere finanzielle Mittel, die bereitstehen, wenn größere Sachen gestampft werden müssen. Ich habe ja eben schon gesagt, dass es auch ein libertäres Hotel hier gibt. Also das war einfach eins der ältesten Hotels des Bundesstaates, das dann irgendwann zum Verkauf stand. Und dann haben einfach, ich glaube, 7 oder 8 Freestater sich zusammengesetzt und haben gesagt, hey, das übernehmen wir. Und dementsprechend ist es jetzt ein Hotel, wo am See, wo alle Veranstaltungen vom Mises Club, von meiner Institution abgehalten werden, aber auch von anderen Initiativen. Und sowas ist ja in anderen in einem anderen Kontext total unvorstellbar. Also dass es in Berlin Libertäres Hotel gibt.
Also es gibt ein Bitcoin-Hotel in Plochingen, in der Nähe von Stuttgart. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast.
Also, nee.
Ja, die haben sogar einen YouTube-Kanal. Da kannst du alles in Bitcoin bezahlen, einschließlich deines Zimmers und des Essens und so weiter und so fort. Also
Plochingen? Ist es Deutschland oder Österreich?
In Deutschland.
Okay.
In der Nähe von Stuttgart.
Oh, okay.
Die machen auch, also die machen auch regelmäßige Veranstaltungen. Da war jetzt ein Bitcoin im Ländler heißt es und Le Femme Orange dann extra für Frauen und dann war ich da beim Mises Karma Event, das ist so ein Podcast, der mehrere Leute eingeladen hat, also es gibt schon Sachen, aber klar, ich bin natürlich völlig bei dir, das ist, du bist lokal gesehen viel, viel konzentrierter und bei den libertären Veranstaltungen in Deutschland ist es so, die libertäre Szene ist einigermaßen klein und die treffen sich dann aus allen Ecken von Deutschland, um irgendwo hinzuziehen und da muss man halt mal 4 Stunden fahren, um irgendwo zu sein. Wie gesagt, das ist halt in Berlin vielleicht dann komplizierter, ja. Wie, um vielleicht zum Ende zu kommen, wie schätzt du so worauf läuft es hinaus, wenn du mal so eine Zukunftsprognose abgibst, so sagen wir mal in 5 Jahren?
Was, für New Hampshire speziell?
Ja klar, wie schätzt du, wächst die Szene, wie erfolgreich, welche Erfolge werdet ihr noch so erzielen, was meinst du, was könnte noch so passieren?
5 Jahre.
Ja, über den Daumen gepeilt.
Ja. Eine Sache, die ich auch eben nicht angesprochen habe, war, wie die Anreise von neuen Leuten hier koordiniert wird. Also es gibt so einen zentralen Kalender, wo man alle Veranstaltungen, die in New Hampshire stattfinden und die eben Freiheitsbezug haben, eintragen lassen kann. Und da kannst du dann jeden Tag schauen, wo es so bestimmte libertäre Veranstaltungen gibt.
Da steht jeden Tag was an.
Ja, also es gibt so viele Veranstaltungen, dass du überhaupt nicht alle besuchen könntest, selbst wenn du es
Oh, du hast mich jetzt schon angefixt.
Den kann ich dir auch schicken auf der Seite vom Free State Project, fsp.org, ist der Kalender drauf. Und da steht das dann eben teilweise auch drin, wenn neue Leute anreisen. Also vor 2 Wochen, glaube ich, kam eine Familie aus Florida hier in der Nachbarstadt sind die eingezogen und dann ist es eben auch so, dass alle Leute, die dann in der Umgebung wohnen, eingeladen sind, denen dann beim Umzug zu helfen, Hallo zu sagen, so erste Verbindungen herzustellen. Und das ist nur ein Beispiel. Also das ist, wenn du in dieser Gemeinde bist, in den Signal-Chats bist, dann kriegst du das wöchentlich mit. Und da wird wöchentlich gefragt, hey, wir haben hier eine neue Familie, die anreist. Hier kommt jemand aus Texas oder was weiß ich. Und das ist einfach sowas, was ich jede Woche sehe in diesen Chats, dass Leute neu anreisen, weil die eben vom Free State Project gehört haben und weil die den Kaffee aufhaben, wo die vorher gelebt haben. Und dementsprechend, also ich sehe ja, wie das mit jeder Woche wächst. Und ich würde auch sagen, dass es sich tendenziell noch beschleunigt, einfach dadurch oder aufgrund der Entwicklung in der Welt. Und wie gesagt, wir sind jetzt schon an einem Punkt, wo die Mehrheit der Republikanischen Partei, die im Kongress die Mehrheit stellt, libertär ist. Und ich hoffe, dass wir darauf werden aufbauen können. Und einen Teil will ich persönlich dazu beitragen, indem ich eben meinen Mises-Club veranstalte. Und ja, ich glaube, also speziell in New Hampshire, aber auch in anderen Bundesstaaten, so wie Texas, wo die ja, auch wenn es eher republikanisch geprägter ist, wo die Strategie die gleiche ist. Und das ist die, dass man einfach Richtlinien und Gesetze aus Washington, wie heißt es auf Deutsch, dass man die...
Ja, umgeht oder nicht beachtet oder...
Genau,
dass man sie
Nullification versucht, heißt es auf, ja, auf Englisch. Mhm. Dass man dann einfach bewusst sagt, okay, wir führen das, wir setzen das nicht um. Ihr habt jetzt in Washington jetzt was Neues verabschiedet. Ein Beispiel zum Beispiel, das war auch ein Gesetz, was letzte Woche bei uns in New Hampshire das vorgeschlagen wurde. In Washington gibt es ja einige Abgeordnete, und das ist auch parteiübergreifend, die dann sehr viel Geld von Rüstungsfirmen bekommen und die sich jetzt dafür einsetzen, dass es eine Dienstpflicht, dass die Dienstpflicht, die es seit dem Vietnamkrieg nicht mehr gibt, dass sie wieder eingeführt wird. Und auch wenn es dazu jetzt noch nicht gekommen ist und auch wenn das unwahrscheinlich ist, dass es dazu kommt, gab es hier erste Vorschläge für Gesetze, die dann sicherstellen würden, dass, falls es dazu kommt, New Hampshire sich nicht daran hält. Also dass Leute, die dann dieses Gesetz brechen in New Hampshire, nicht belangt werden können. Dass die Polizei hier in New Hampshire dann nicht an die Tür klopft, die Leute nicht, nicht abholt, sondern dass es einfach ignoriert wird, wenn es dann hier Leute gibt, die dieses Gesetz bewusst brechen, was ja genau das Richtige ist. Also warum sollten hier junge Leute gegen ihren Willen eingezogen werden, um in irgendeinem Wüstenland irgendein Wüstenland zu besetzen, was weder Amerika hilft, was sogar unamerikanisch ist, wenn man sich die amerikanische Geschichte anschaut und was auch den Leuten vor Ort überhaupt nicht hilft. Und die einzigen Profiteure sind dann die Rüstungsfirmen und die Politiker in Washington. Und das ist so die Richtung, die wir einschlagen müssen, glaube ich, in New Hampshire und generell in Amerika, dass wir einfach, wenn aus Washington von Demokraten oder Republikanern unfreiheitliche Gesetze auf den Weg gebracht werden, dass wir einfach sagen, nein, das führen wir hier nicht ein, das setzen wir nicht um. Wir wollen eure digitalen Zentralbankwährungen nicht, wir wollen eure Richtlinien der WHO nicht, wir wollen keine zusätzlichen Beschränkungen des Waffenrechts. Das setzen wir einfach alles nicht um. Und das ist einfach in New Hampshire noch, die Institutionen sind immer noch so, die funktionieren immer noch so gut, auch wenn es mir jetzt ein bisschen wehtut, das zu sagen, weil die sehr korrumpiert sind und alles andere als perfekt sind, aber sie funktionieren immer noch so gut, dass das, was ich gerade beschrieben habe, möglich ist. Mhm. Und das ist, glaube ich, die Strategie, die wir in den nächsten Jahren in Amerika und auch anderswo verfolgen müssen.
Ja. Klasse. Also mich hast du definitiv überzeugt. Alle Informationen, die Doku, dein Artikel und was es noch dazu im Free State Project gibt, packen wir in die Videobeschreibung. Ich bedanke mich für das Gespräch. Wenn du noch irgendwas zu sagen hast, dann raus damit.
Ich glaube, wir haben alles abgedeckt. Also wie gesagt, alle Links sind in der Beschreibung. Und ich glaube, für jemanden, der Interesse an der generellen Entwicklung hat und vielleicht auch mit dem Gedanken spielt, nach Porkfest oder für Porkfest hier anzureisen, der findet dann dort alles, was er oder sie braucht.
Großartig. Vielen Dank.